Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für die heutige Predigt steht im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 10 bis 17. 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 10 bis 17. Ich lese uns aber das ganze Kapitel. Also 2. Timotheus, Kapitel 3, ab Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiterbringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Jetzt der Predigttext. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen, und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, was würdet ihr eurem Freund, eurem Ehepartner oder eurem engsten Mitarbeiter mit auf den Weg geben, wenn ihr wüsstet, das sind wahrscheinlich die letzten Worte, die er oder sie jemals von mir hören wird? Ich glaube, wir alle würden uns auf das Wichtigste beschränken. Da ist keine Zeit für Smalltalk. Da braucht man auch nichts mehr schön zu reden. Da geht es ums Ganze, um alles. Wahrscheinlich wäre der Inhalt bei uns allen so etwas wie: Wenn ich mal nicht mehr da bin, dann achtet du besonders auf folgende Dinge. Das und das und das. Und genau das tut Paulus hier im 2. Timotheusbrief. Und je näher er an das Ende kommt, desto eindringlicher wird er. Den 2. Timotheusbrief schrieb Paulus nämlich wahrscheinlich kurz vor seinem Tod. Und es sind damit die letzten Worte, die wir von ihm haben. Paulus macht Timotheus hier nichts vor. Timotheus, wenn du dich jetzt ohne mich an die Arbeit machst, dann wartet nicht das Paradies auf dich. Ganz im Gegenteil, du wirst dich im Prinzip im Dauerkriegszustand befinden. Und was für Feinde Timotheus in diesem Krieg haben wird, das erklärt Paulus in den Versen 1 bis 9. Die gefährlichsten Feinde der Gemeinde kommen nicht von außen, sondern sie kommen von innen, aus der Gemeinde selbst. Paulus nennt sie immer wieder Irrlehrer. Wann treten diese Irrlehrer auf? Paulus sagt in den letzten Tagen in Vers 1. Also in der Zeit von damals, als Paulus das schrieb, bis zu dem Tag, wenn Jesus wiederkommt. Und das heißt für uns heute, was Paulus hier dem Timotheus schreibt in 2. Timotheus 3. Das gilt für uns heute noch ganz genauso. Und wenn wir kurz zusammenfassen wollen, was diese Irrlehrer kennzeichnet, die Paulus hier in den ersten 9 Versen von 2. Timotheus 3 beschreibt, dann fallen uns 3 Dinge auf. Das erste, was sie charakterisiert, sind falsche Verhaltensweisen. Sie sind geldgierig, Lästerer, hinterhältig, den Eltern ungehorsam. Das zweite, was sie kennzeichnet, sind falsche Prioritäten. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und was Paulus hier sagt, das gibt auch mir persönlich Stoff zum Nachdenken. Ich will das jetzt nicht vertiefen. Und drittens, der falsche Schein. Und das ist super problematisch, denn diese Leute sehen sehr fromm aus oder können zumindest so aussehen. Sie kommen in die Häuser von Leuten, sie sind freundlich, sie sind sozial, sie lernen, sie wollen Theologie besser verstehen, aber sie hatten nur den Anschein. Hinter der Fassade ziehen sie die Leute weg. Und was hier in der Gemeinde, von der Paulus hier schreibt, wohl das Problem war, war so eine Art Wohlfühlevangelium. Kommt uns das nicht heute, 2000 Jahre später, nicht ziemlich bekannt vor? Diese Irrlehrer, sie lernen immer zu, aber sie erkennen niemals die Wahrheit. Es ist erschreckend, aber das geht. Alles Wissen bleibt dann nur theoretisch. Es bleibt nur Kopfwissen. Und es hat nichts mit dem praktischen Leben als Christ zu tun. Und wenn man dieses Wissen in seinem Kopf hat und es nicht praktisch wird, dann hat man gar nichts verstanden. Und mit solchen Menschen und solchen Überzeugungen war nicht nur Paulus damals vor 2000 Jahren konfrontiert, sondern damit sind wir heute immer noch konfrontiert. Und das gilt nicht nur für die unter uns, die Pastoren sind oder werden wollen oder die Älteste sind. Das gilt für jeden Einzelnen von uns, die wir in der Gemeinde mitarbeiten wollen. Ob als Pastoren oder als Älteste oder einfach nur als Gemeindemitarbeiter. Denn einerseits arbeitest du in der besten Gemeinschaft der Welt. Du engagierst dich in einer Gruppe von Menschen, du gehörst zu einer Gruppe von Menschen, die die Bibel den Leib Jesu Christi nennt. Oder die Braut Christi. Paulus sagt an anderer Stelle zu Timotheus, die Gemeinde ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das ist der Hammer. Auf der anderen Seite, erwarte keine Karriere. Die Gemeinde ist der schönste Ort auf dieser Welt. Sie ist das Reich Gottes in dieser Welt, sie ist der Augapfel Gottes, aber sie ist gleichzeitig der härteste Ort auf dieser Welt. Timotheus, erwarte ein Schlachtfeld. Erwarte den Feind manchmal in den eigenen Reihen. Und erwarte auch den Feind von außen. Das ist das, was Paulus hier Verfolgung nennt. Davon schreibt er dann in den Versen 10 bis 12. Und dabei hilft es überhaupt nichts, denkt dran, es sind die letzten Worte, wenn Paulus oder auch wir heute die Situation schönreden. Paulus hätte sich bestimmt für seine letzten Worte auch etwas Ermutigenderes gewünscht. Aber nichts wäre schlimmer gewesen, als wenn er dem Timotheus hier nicht die ganze Wahrheit gesagt hätte. Und deswegen ermahnt und ermutigt er ihn hier in den Versen 10 bis 17. Und damit wollen wir uns in der heutigen Predigt beschäftigen, unter dem Thema sei standhaft. Sei standhaft erstens, weil du das Handeln Gottes erlebt hast. Das sind die Verse 10 bis 13. Zweitens, sei standhaft, indem du die Wahrheit Gottes festhältst. Die Verse 14 bis 16. Und drittens, sei standhaft, damit du die Kraft Gottes behältst. Vers 17. Und angesichts der düsteren Beschreibung in den Versen 1 bis 9 stellt sich die Frage, was soll Timotheus damit anfangen? Was soll Timotheus jetzt tun, wo doch in der Gemeinde so große Probleme auftreten werden? Paulus beginnt mit Nachdruck. Einmal in Vers 10 und einmal in Vers 14. Du aber. Du aber mach es anders als diese Irrlehrer. Sei standhaft. Und dabei erinnert Paulus den Timotheus erst einmal an die Vergangenheit. An all das, was Timotheus und Paulus in den Jahren zuvor schon gemeinsam mit Gott erlebt haben. Das sind die Verse 10 bis 13. Ich lese sie nochmal. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren. In den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen, und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Sei standhaft, weil du das Handeln Gottes erlebt hast, und das ist gleichzeitig mein erster Punkt. Und die Frage, die sich jetzt sofort stellt, worin soll Timotheus standhaft bleiben? Und Paulus sagt es direkt in unseren Versen. Du bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen und in den Leiden. 9 Dinge. Das ist ein großes Kompliment. Wenn der große Apostel Paulus das zu mir sagen würde, ich glaube, ich wäre ganz zufrieden mit mir. Wofür lobt er Timotheus? Ich habe diese 9 Begriffe, die wir hier lesen, unter 4 Oberbegriffe zusammengefasst, denen ich jeweils ein Körperteil zugeordnet habe, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können. Timotheus ist dem Paulus nachgefolgt, erstens in lehrmäßigen Fragen, im rechten Glauben. Und diesen Dingen habe ich den Kopf zugeordnet. Timotheus ist bei der richtigen Theologie geblieben. Das zweite, wo Timotheus dem Paulus nachgefolgt ist, ist die Glaubenspraxis, also das, was er praktisch getan hat. Darunter fallen der Glaube, die Liebe zu Gott und der Vorsatz. Er hat in diese wahre Liebe, in diese wahre Lehre, die er kannte, in seinem Kopf sein Vertrauen gesetzt. Es blieb nicht einfach nur Kopfsache bei ihm, sondern es wurde eine Herzensangelegenheit. Dem habe ich das Herz zugeordnet. Drittens ist er Paulus nachgefolgt im praktischen Handeln, in der Liebe zum Nächsten, in der Lebensführung und in der Geduld bzw. der Langmut. Und dem habe ich die Hand zugeordnet. Aus dem, was er wusste und aus dem, was er von Herzen vertraut hatte, ging hervor, dass er mit den Händen praktisch für Gott in seinem Reich gearbeitet hat. Und das vierte, was den Timotheus auszeichnet, ist seine Ausdauer. Seine Langmut und sein standhaftes Ausharren in Verfolgungen und Leiden. Dem habe ich die Lunge zugeordnet. Es sind 4 Oberbegriffe, die ganz deutlich machen, wie Timotheus konkret dem Paulus nachgefolgt ist. Mit Kopf, mit Herz, mit Händen und mit der Lunge. Und so arbeitete er für das Reich Gottes. Und die Frage, die sich stellt, ist, warum tut Paulus das hier? Warum lobt er Timotheus so stark? Timotheus war wahrscheinlich ein schüchterner Mensch. Wir würden sagen, er war oft mutlos. Paulus schreibt ihm am Anfang seines Briefes, fache die Gnadengabe an. Und Paulus macht hier Timotheus deutlich, Timotheus, du kannst was. Du brauchst nicht zu niedrig von dir zu denken. Aber wenn Paulus so etwas hier macht, dann nicht, wie wir das heute machen. So nach dem Motto, oh, er hat kein Selbstvertrauen. Was wir jetzt mal machen, ist, wir richten ihn jetzt mal psychologisch ein bisschen auf. Ganz im Gegenteil, indem er Timotheus zeigt, was Timotheus alles geleistet hat, sagt er im Grunde, Timotheus, du hast den Heiligen Geist. Und der hat das alles in dir gewirkt. Paulus sagt das zwar jetzt nicht ausdrücklich hier in unseren Versen, aber er sagt es oft genug in seinen Briefen. Zum Beispiel in Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Dort ruft er die Epheser auf, wandelt in den Werken, die Gott schon zuvor bereitet hat. Oder in unserem Brief, 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Eigentlich ist dieser Satz ja paradox. Sei stark, ein deutlicher Befehl, und dann in der Gnade meint ja, wir tun nichts, Gott tut alles. Paulus ermutigt Timotheus, alles zu geben, und gleichzeitig zu wissen, dass alles von Gott kommt. Und genauso hier, wenn Paulus den Timotheus lobt, dann nicht, um ihm Honig ums Maul zu schmieren, sondern um ihm zu sagen, schau doch mal, was der Heilige Geist in deinem Leben schon alles getan hat. Und deswegen hab keine Angst. Deswegen sei standhaft. Wie ist das eigentlich bei uns mit dem Wirken des Heiligen Geistes? Es ist gut, wenn wir uns selbst und andere Menschen auch in der Gemeinde als Sünder wahrnehmen und das auch klar und deutlich sehen. Wenn wir das nicht tun, dann besteht die Gefahr, dass wir für uns und auch für andere keinen Erlöser suchen, sondern einen Therapeuten. Aber Sündenerkenntnis ist nur dann gut, wenn sie uns zu Christus treibt. Eine Sündenerkenntnis, die uns lähmt und uns mit den Schultern zucken lässt, so nach dem Motto, ich bin schlecht und du bist auch schlecht, und dann hat ja sowieso alles keinen Sinn mehr, das wäre falsch verstandene Sündenerkenntnis. Und deswegen fordert die Bibel uns auch dazu auf, nicht nur nach der Sünde in unserem Leben zu suchen, sondern auch nach Hinweisen auf das Wirken des Geistes. Und du wirst das finden. Du wirst das Wirken des Geistes in deinem Leben finden und im Leben deiner Geschwister. Der Teufel verfolgt eben nicht nur die Absicht, uns in Sachen Sünde zu verblenden, so nach dem Motto, uns immer wieder einzureden, wir sind eigentlich besser, sondern auch im Gegenteil versucht er dann in einem zweiten Schritt, das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben uns dafür blind zu machen. Gerade wenn du Geschwister hast, vielleicht sogar hier in der Gemeinde, mit denen du Probleme hast, dann suche mal nach Hinweisen des Wirkens des Geistes. Sie werden vielleicht nicht immer so überdeutlich sein wie hier bei Timotheus, aber du wirst fündig werden. Und das lässt dich so manche Person in deiner Gemeinde mit anderen Augen sehen. Zurück zu Timotheus. Neun Begriffe nennt Paulus also, in denen Timotheus dem Paulus nachgefolgt ist. Und für uns am eindrücklichsten sind vermutlich die letzten beiden, die sich auf dieselben Ereignisse im Leben des Paulus beziehen. Sind in Vers 11 Leiden und Verfolgungen. Und Paulus macht es konkret, als wollte er dem Timotheus vor Augen führen, weißt du noch damals in Antiochia und in Lystra und in Ikonium? Lystra war nämlich die Heimatstadt von Timotheus. Auf seiner ersten Missionsreise hatte Paulus dort gepredigt und dann noch einen Mann gesund gemacht. Die Bevölkerung war so begeistert, dass sie Paulus und seinen Freund Barnabas als Götter verehren wollten. Als die beiden das Volk mühsam davon hatten abbringen können, kamen Juden aus den Städten, wo die Missionare vorher gewesen waren, und überredeten die Bevölkerung, Paulus zu steinigen. Paulus hatte das schwer verletzt überlebt. Und später dann auf der zweiten Missionsreise kam Paulus wieder durch diese Städte und dort nahm er dann den Timotheus mit auf seine weiteren Reisen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Timotheus schon auf der ersten Missionsreise mit dabei war, dass er in Lystra mit dabei war, wie Paulus verfolgt wurde und gelitten hat. Und Timotheus hielt sich zu Paulus. Obwohl alle Juden und alle Heiden in der Stadt sich einig waren, dieser Paulus muss weg. Dieser Paulus hat den Tod verdient, sagte Timotheus sich, ich bleibe bei Paulus. Und Paulus sagt hier, du aber bist mir nachgefolgt und dir war egal, was die anderen dachten und was die anderen sagten. Und Paulus spricht weiter über die Leiden und Verfolgungen. In Vers 12 sagt er, solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus all diesen Verfolgungen hat mich der Herr gerettet. Es ist, als wollte er sagen, Timotheus, auf der einen Seite hat Gott auf großartige Weise durch seinen Geist in unserem Leben gewirkt. Durch seinen Heiligen Geist hat er angefangen, uns in das Ebenbild seines Sohnes zu verwandeln und ich sehe das deutlich in deinem Leben. Aber Gott wirkt eben nicht nur in uns, er wirkt auch außerhalb von uns für uns. Und das heißt nicht, dass er uns aus allen Gefahren rettet. Schließlich wurde Paulus damals in Lystra gesteinigt. Und doch kann Paulus sagen, aus allem hat mich der Herr gerettet. Paulus wusste, dass Gott ihn in diesem Leben rettet, heißt nicht, dass er einfach so durchs Leben gleitet, ohne Probleme. Sondern es heißt, dass Gott ihm immer das gibt, was er braucht und dass ihm alles, wirklich alles zu seinem Besten dient. Manchmal im Leben ist das eine Steinigung oder eine Krankheit oder anderes Leid. Und all das tut Gott, um dich näher zu ihm zu bringen. Er ist kein Gott, der dich quält. Er ist ein Gott, der dich zu sich zieht. Timotheus, sei standhaft. Erstens, weil Gott in dir handelt, das sind die Verse 10 und 11a. Und zweitens, weil Gott in dieser Welt für dich handelt, Vers 11b. Und Paulus ist immer noch nicht fertig mit den Verfolgungen. Er wendet den Blick ab von sich selbst und von Timotheus, im Prinzip auf alle Christen auf der ganzen Welt. Vers 12, jeder, der gottesfürchtig leben möchte, wird Verfolgungen erleiden. Jeder. Das sieht unterschiedlich aus. Damals war das sicherlich viel krasser als heute. Aber auf Ablehnung stoßen wir mit unseren Überzeugungen in unserem Land trotzdem. Rechnen wir damit? Die Freiheiten, die wir zurzeit in Deutschland noch haben, sind nicht selbstverständlich. Die Normalität sieht für Christen eigentlich ganz anders aus. Und dann setzt Paulus sogar noch einen drauf. Es wird nicht besser, Timotheus. Es wird sogar noch schlimmer. Vers 13. Und Paulus greift damit noch einmal auf, was er schon in den Versen 1 bis 9 gesagt hatte. Timotheus, wenn du im Reich Gottes arbeiten willst, dann wird das kein Zuckerschlecken werden. Im Reich Gottes werden Männer aufstehen, sie werden verführen und sich verführen lassen. Von außen werden Menschen kommen und die werden euch verfolgen. Und mit beiden Fronten musst du dich auseinandersetzen. Bleib standhaft, weil du das Handeln Gottes in deinem Leben und in dieser Welt erlebt hast. Blicke darauf zurück, auch dann oder gerade dann, wenn du unten durch musst. Aber das ist nicht alles. Denn auch wenn Paulus den Blick des Timotheus auf Gottes Handeln im Leben von Menschen lenkt, bleibt er dabei nicht stehen. Denn dieser Blick ist immer ein Stück weit subjektiv. Da hat man immer ein Stück weit, muss man interpretieren und überlegen, was ist hier Gottes Handeln oder was ist das Wirken des Geistes. Es gibt daneben eine Grundlage und die ist viel stärker. Und das ist das Wort Gottes. Und darauf richtet Paulus den Blick des Timotheus in den Versen 14 bis 17. Und wieder beginnt er mit dem Befehl, du aber bleibe. Timotheus, sei standhaft, bleibe in dem, was du gelernt hast. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Sei standhaft, indem du die Wahrheit Gottes festhältst. Timotheus hatte von verschiedenen Personen gelernt. Zum einen von seiner Mutter Eunike und seiner Großmutter Lois. Wir lesen das in Kapitel 1, Vers 5. Beide waren gläubige Juden, die sich unter der Predigt des Paulus zu Jesus Christus bekehrt hatten. Und von ihnen hatte Timotheus seit seiner frühesten Kindheit die heiligen Schriften gelernt. Und zum anderen hatte er natürlich von Paulus gelernt. Es war die Grundlage seines Lernens. Das verrät uns Paulus am Anfang von Vers 15. Es war das Wort Gottes. Und in diesem Fall natürlich nur das Alte Testament. Seitdem kannte Timotheus das Wort Gottes. Aber nicht nur das, er schaffte auch Glauben bei ihm. Paulus schreibt, was dir zur Gewissheit geworden ist. In anderen Worten, Timotheus hatte nicht nur das Wort Gottes kennengelernt und es irgendwie abstrakt für wahr gehalten, sondern er wurde auch mehr und mehr davon überzeugt, dass dieses Wort Wahrheit für ihn ganz persönlich ist. Und das meint das Wort Gewissheit. Ich bin mir sicher, dass diese Wahrheit gilt, und zwar nicht nur für andere, sondern auch für mich ganz persönlich. Und wir sehen daran, wie wichtig es ist, dass wir Kinder, vor allem unsere eigenen, wenn wir welche haben, in biblischer Wahrheit lehren. Das gilt vor allem für die von uns, die Kinder haben, aber es gilt auch für die, die Kindergottesdienst und Jungschar machen. Und im Grunde ist jeder in dieser Gemeinde dazu aufgerufen, mit dem, was er sagt und wie er sich verhält, die Kleinen auf Christus hinzuweisen. Es ist unglaublich wichtig, schon ganz früh die Wahrheiten der Bibel zu lehren. Denn nur dann werden die Kinder ausgerüstet, in dieser Welt zu leben. Timotheus, sei standhaft, weil du die Wahrheit Gottes gelernt hast. Erst durch deine Mutter und deine Großmutter und später dann durch Paulus selbst. Und während seine Mutter und seine Großmutter ihm natürlich nur das Alte Testament beibringen konnten, konnte Paulus ihm dann ganz genau erklären, was es denn mit Jesus Christus auf sich hat und wieso er in die Welt kam und an einem Kreuz starb.
Paulus richtet den Blick von Timotheus auf das Wort Gottes. Timotheus, halte dich daran fest. Es ist die Wahrheit Gottes. Und am Anfang von Vers 16 macht er das dann ganz deutlich. Hier schreibt Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das, was du da gelernt hast, das unterscheidet sich von allen Büchern und Texten auf dieser Welt. Es ist nicht einfach etwas, was sich Menschen ausgedacht haben, sondern es ist Gottes Wort, weil es von Gott eingegeben ist. Eigentlich steht hier im Griechischen das Wort Gott gehaucht. Und dieses Wort gab es vor Paulus wahrscheinlich gar nicht. Aber Paulus erfindet es, um uns zu erklären, wie die Bibel entstanden ist. Gott gehaucht, das meint, dass jedes einzelne Wort, was wir in der Bibel haben, dort steht, weil Gott es dort haben wollte. Es gibt kein Wort zu viel, es gibt kein Wort zu wenig. Und jedes einzelne Wort steht nur dort, weil Gott es dort haben wollte. Und um das zu erreichen, hätte Gott natürlich die Bibel einfach so vom Himmel fallen lassen können. Das hat er nicht gemacht. Die Bibel wurde von Menschen über einen Zeitraum von mehr als 1000 Jahren aufgeschrieben. Er hätte die Bibel auch den menschlichen Schreibern diktieren können. Das hat er manchmal getan. Zum Beispiel hat der Prophet Jeremia einmal das aufgeschrieben, was Gott ihm diktierte. Aber generell schrieben die menschlichen Schreiber in ihrem eigenen Stil und in eigenen Worten Geschichten, Briefe und Ereignisse auf. Und Gott stellte durch seinen Heiligen Geist sicher, dass jedes einzelne Wort genau an dem Ort stand, wo er es haben wollte. Diesen Vorgang beschreibt Paulus durch das Wort Gott gehaucht. Weil die Bibel Gott gehaucht ist, ist sie wahr. Und weil die Bibel wahr ist und weil du sie kennst, Timotheus, deswegen sei standhaft. Du hast ein gutes Fundament. Vergiss das nicht, denn theologisches Wissen ist wichtig. Theologisches Wissen ist gut und es ist unverzichtbar. Eine der größten Gefahren für die evangelikalen Gemeinden ist es, dass gerade in unserer Generation oder in unseren Generationen das Wissen über die Bibel nur noch in Grundzügen vorhanden ist. Aber die Tragik beginnt dann, wenn diese Menschen dann mit dem Evangelium dieser Welt konfrontiert werden und dann überhaupt nicht das wahre Evangelium, das wahre Wort Gottes kennen, um dem Sog dieser Welt etwas entgegenzusetzen. Wissen über die Bibel ist wichtig. Aber es ist nicht alles. Die Inhalte der Bibel sind wunderbar, sie sind wahr und sie sind Gott gehaucht. Aber all das reicht nicht. Warum nicht? Um euch das deutlich zu machen, möchte ich, dass ihr euch eine andere Welt vorstellt. Diese Welt gibt es nicht, aber ich habe sie mir ausgedacht, um daran etwas deutlich zu machen. Auch in dieser Welt gibt es Menschen. Diese Menschen sind Gott gegenüber neutral eingestellt. Das heißt, sie sind weder für ihn noch gegen ihn. Sie kennen ihn einfach nicht. Und irgendwann gibt Gott ihnen dann sein Wort, genau das gleiche Wort, das er uns gegeben hat. Und jetzt haben die Menschen die Möglichkeit, für sich selbst zu entscheiden, ob sie das, was sie lesen, für wahr halten oder eben nicht. Das gottgehauchte Wort informiert sie über Gott, es gibt das Wissen von Gott weiter und die Menschen entscheiden dann, ob sie das gut finden oder nicht. So läuft das in dieser fiktiven Welt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist eigentlich der Unterschied zu unserer realen Welt hier? Zu der Welt, in der wir leben? Und ihr habt ein Stück weit recht, der Unterschied liegt nur im Detail. Aber dieses Detail ändert alles. Denn in meiner erfundenen Welt waren die Menschen Gott gegenüber neutral, als sie seinem Wort begegneten. In unserer realen Welt sind die Leute Gott gegenüber nicht neutral. Sie hassen ihn. Und das geht so weit, dass sie gar nicht wollen können, ihn überhaupt zu lieben. Sie sind Gott gegenüber tot. Die Bibel bezeichnet das als geistlichen Tod. Paulus schreibt den Ephesern, auch euch, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden. Und er meint damit natürlich nicht, dass sie aufgehört haben zu atmen und ihr Herz stillstand, sondern er meint ganz einfach, sie hätten die Worte der Bibel 1000 Mal oder noch öfter lesen können und es wäre nichts passiert, weil Tote nicht reagieren können. Wieso glauben dann Leute an die Bibel? Warum glauben wir, nachdem wir die Bibel gelesen haben? Und die Antwort ist, weil der Heilige Geist uns lebendig gemacht hat. Jetzt als Christen sind wir lebendig und glauben das, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und jetzt könnte man ja vermuten, dass wir einerseits ganz viel in der Bibel lesen müssen, Stichwort Wissensansammlung, und andererseits müssen wir uns um den Heiligen Geist bemühen, aus einer anderen Quelle. Und wenn die beiden dann zusammenkommen, dann werden wir lebendig und glauben. Aber so ist das nicht. Die Bibel lehrt uns, dass der lebendig machende Geist durch das Wort zu uns kommt. Anders ausgedrückt, wenn wir in der Bibel lesen, dann informieren wir uns nicht nur über Gott, sondern der Geist wirkt an unseren Herzen durch das Wort. Und genau das ist es, was Paulus meint, wenn er in Vers 15 über die Bibel sagt, welche die Kraft hat, dich weise zu machen. Sie hat Kraft, weil der Geist durch das Wort wirkt. Und da stellt sich gleich die nächste Frage. Sie hat Kraft, aber wozu eigentlich? Was bewirkt das kraftvolle und wahre Wort Gottes? Zwei Dinge. Einerseits, das Wort hat Kraft, dich zu erretten, Vers 15b. Und zweitens, es hat die Kraft, dich zu Gehorsam und zu guten Werken zu erziehen, die Verse 16b und 17. Und das bringt mich zum dritten und letzten Punkt. Sei standhaft, damit du die Kraft Gottes behältst. Paulus schreibt hier ja nicht, Timotheus, das hier ist übrigens die Bibel. Die kennst du zwar noch nicht besonders gut, aber wenn du sie dann mal liest, wirst du feststellen, dass sie kraftvoll ist. Nein, Timotheus kannte die Bibel bereits. Bleibe beim Wort, Timotheus, weil du sonst Gefahr läufst, die Kraft zu verlieren, die dich bisher in deinem Leben ausgerüstet hat. Weil du sonst Gefahr läufst, das aufs Spiel zu setzen, was dein Antrieb, deine Motivation und die Grundlage für deinen Dienst ist. Zwei Dinge macht diese Kraft mit Timotheus. Ich hatte es eben schon angesprochen. Sie errettet ihn einerseits durch den Glauben an Jesus Christus und sie gibt ihm Anweisungen für ein Leben im Gehorsam Gott gegenüber. Und da die meisten von euch die Bibel ganz gut kennen, wird euch das nicht großartig überraschen. Aber ich möchte euch noch einmal daran erinnern, dass Paulus bei den Schriften hier das Alte Testament vor Augen hat. Er sagt hier nicht nur, dass das Alte Testament von Jesus handelt, sondern er sagt sogar, dass das Alte Testament uns den Glauben an Jesus Christus lehrt. Das Alte Testament ist Evangelium. Was meine ich damit? Stellt euch ein Volk vor, das versklavt ist. Die Lebensumstände für dieses Volk sind düster und hoffnungslos. Sie werden erbarmungslos von einem anderen Volk unterdrückt. Die Menschen können nicht so leben, wie sie eigentlich leben sollten, denn da ist eine andere Macht, nämlich die Ägypter, die über sie herrschen. Aber irgendwann greift Gott ein. Er schickt eine Person namens Mose zu dem Volk. Und dieser Mose vermittelt zwischen ihm und dem Volk. Dieser Mose schenkt dem Volk auch Hoffnung, dass es ein Leben geben kann außerhalb von Sklaverei und Hoffnungslosigkeit. Die Errettung aus der Sklaverei ist nicht einfach, denn die Ägypter sind mächtig. Aber Gott ist mächtiger, er will dieses Volk befreien, weil es sein Volk ist. Eines Abends wird für jede Familie stellvertretend ein Lamm geschlachtet. Das Blut des Lammes wird an die Türpfosten gestrichen als ein Zeichen, dass Gott verschonend an seinem Volk vorbeigeht und sie nicht mit den Ägyptern zusammengerichtet werden. Das Blut bewirkt aber noch mehr. Es ist der Beginn einer neuen Zeit, denn das Volk verlässt Ägypten und ist jetzt frei. Frei von der Sklaverei, frei von der Unterdrückung. Aber das heißt nicht, dass dieses Volk plötzlich in einer heilen Welt lebt. Es ist jetzt in der Wüste. Frei von der Sklaverei zwar, aber nicht frei von Problemen. Gott zeigt dem Volk immer wieder, wie abhängig es immer noch ist. Mal kommen die Ägypter und wollen das Volk zurückholen. Dann fühlt es sich so an, als müsse man verhungern oder verdursten oder beides. Bis in ein eigenes Land, wo man wirklich Ruhe hat, ist es ein weiter und beschwerlicher Weg. Aber das Volk hat das verheißene Land vor Augen und es weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es dort ankommen wird. Soweit die Geschichte des Volkes Israel in der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Ihr könnt die Geschichte ausführlich im zweiten Buch Mose nachlesen. Stellt euch jetzt ein Volk vor, das ebenfalls versklavt ist. Der Unterschied, diesmal bist du mittendrin. Die Lebensumstände für dich sind düster und hoffnungslos. Die Ketten der Sünde sind erbarmungslos. Du kannst nicht so leben, wie du eigentlich leben solltest, denn da ist eine andere Macht, die über dich herrscht. Aber irgendwann griff Gott in deinem Leben ein. Er schickte vor 2000 Jahren eine Person, die zwischen ihm und Menschen wie dir und mir vermitteln sollte. Seinen eigenen Sohn Jesus Christus. Er schenkte Hoffnung, dass es ein Leben geben kann außerhalb von Sklaverei und Hoffnungslosigkeit. Aber die Errettung aus der Sklaverei, die war nicht einfach. Der Feind war mächtig. Und deswegen starb Jesus Christus, das Lamm Gottes, an einem Kreuz und wendete das Gericht von seinem Volk ab. Und das Blut bewirkte sogar noch mehr. Es ist der Beginn einer neuen Zeit, denn von nun an bist du frei. Frei von der Sklaverei, frei von der Unterdrückung. Aber das heißt nicht, dass du urplötzlich in einer heilen Welt lebst. Du bist jetzt in der Wüste, mitten in einem Leben mit einigen schönen Momenten, aber auch viel Leiden und Krankheit. Frei von der Sklaverei, aber nicht frei von Problemen. Gott zeigt dir dadurch immer wieder deine Abhängigkeit deutlich. Mal kommt der Feind und will dich wieder in dein altes Leben zurückholen. Dann fühlt es sich so an, als würdest du im übertragenen Sinn verhungern oder verdursten oder beides. Bis in ein eigenes Land ist es ein weiter und beschwerlicher Weg. Aber du hast das verheißene Land, den Himmel vor Augen, und du weißt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis du dort ankommen wirst. Ihr werdet wahrscheinlich gemerkt haben, dass ich euch zweimal beinahe dieselbe Geschichte erzählt habe. Zum einen die Geschichte der Befreiung des Volkes aus der Sklaverei in Ägypten. Und zum anderen das Evangelium von unserer Errettung. Und daran sehen wir doch ganz deutlich, dass schon das Alte Testament uns auf die Befreiung durch Christus hinweist. Das Alte Testament ist auch Evangelium. Es macht Timotheus damals und es macht auch uns heute weise zur Errettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Kurz nach seiner Auferstehung war Jesus auf einer Wanderung mit zwei seiner Jünger unterwegs. Und beide hatten keine Ahnung, dass es der auferstandene Jesus war, der daneben ihnen lief. Und Jesus gab sich am Anfang auch nicht zu erkennen, sondern redete mit ihnen. Und die Jünger waren tief verzweifelt und sie erzählten ihm, unser Meister ist gestorben. Und Jesus erzählte ihnen, warum er selbst sterben musste. Und Lukas berichtet uns dann, und Jesus begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften, also dem Alten Testament, aus, was sich auf ihn bezieht. Bleib standhaft beim Wort, beim Alten und natürlich heute auch beim Neuen Testament, sonst verlierst du die Kraft des Evangeliums. Aber das Wort Gottes ist nicht nur die Kraft zur Errettung. Es hat zweitens die Kraft, uns beizubringen, wie wir ein Leben führen können, das Gott gefällt. Paulus schreibt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Das Ziel der Bibel und damit das Ziel des Evangeliums ist es also, dass wir gute Werke tun. Das Wort Gottes belehrt uns, überführt uns, weist uns zurecht und erzieht uns, damit wir diese guten Werke tun. Und dabei steht diese Erziehung zu guten Werken nicht neben der Errettung durch den Glauben an Jesus. Es ist nicht so, dass man sagen kann, in der Bibel geht es einerseits um das Evangelium von Jesus Christus und andererseits ist sie eine Anleitung, um ein gutes oder heiliges Leben zu führen. Stattdessen ist das Evangelium die Grundlage für unsere guten Werke. Wir werden nicht durch unsere guten Werke gerettet. Paulus schreibt im Römerbrief sogar, dass wir ganz ohne unsere Werke gerechtfertigt werden. Aber das heißt eben nicht, dass die guten Werke unwichtig werden. Sie sind enorm wichtig. Schließlich ist das Ziel, so schreibt Paulus hier, dass der Mensch Gottes zu jedem guten Werk ausgerüstet sei, Vers 17. Aber unsere guten Werke sind immer nur eine Folge unserer Errettung, niemals die Ursache oder der Grund. Und auch das lernen wir übrigens schon im Alten Testament. Ich nehme euch nochmal mit ins zweite Buch Mose. Und diesmal ins 20. Kapitel, wo wir die 10 Gebote haben, die wir heute Morgen schon gelesen haben. Die 10 Gebote sind eine sehr deutliche Sammlung von Dingen, die Gott von uns verlangt. Sie überführen uns, wie Paulus hier sagt. Sie erziehen uns in der Gerechtigkeit. Aber sie können uns niemals erretten. Und das sollen sie auch gar nicht. Gott beginnt die 10 Gebote nämlich hier in 2. Mose 20 nicht mit dem Satz: Ich bin der Herr, dein Gott, und verlange von dir folgende Dinge. Erstens, zweitens, drittens. Sondern er sagt: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten geführt habe. Mit anderen Worten, ich bin der Gott, der dich schon errettet hat. Und jetzt als Befreite haben wir durch die 10 Gebote eine Anleitung, welche Einstellungen, welche Herzenshaltung und Verhaltensweisen Gott gefallen. Dem Gott, für den wir befreit wurden. Oder um es mit Paulus zu sagen, die 10 Gebote sind einer der Abschnitte in der Bibel, die uns als Menschen Gottes zu jedem guten Werk ausrüsten. Ich weiß nicht, ob Paulus Tränen in den Augen hatte, als er diese Sätze schrieb. Sie sind sein Vermächtnis an seinen besten Schüler. Und gleichzeitig sind sie seine letzten Anweisungen. Und von daher können wir davon ausgehen, dass er in dem Abschnitt hier und dann in den letzten Versen des Briefes in Kapitel 4 das Zentrale seines Dienstes noch einmal auf den Punkt bringt. Was braucht ein Mensch, der im Reich Gottes lebt und dort dienen will, am allerdringendsten? Paulus hat uns hier die Antwort gegeben. Bleib standhaft im Wort Gottes. Timotheus, halte dich standhaft an Gott und sein Wort, denn es ist wahr und es hat die Kraft, dich einerseits zu erretten und dich andererseits auf ein Leben vorzubereiten, das Gott alle Ehre gibt. Und das ist eine Aufforderung, die in unserer Zeit heute nicht beliebt ist. Schon gar nicht unter Leuten, die von Gott nichts wissen wollen. Aber leider auch bei immer mehr Menschen, die eigentlich Christen sein wollen. Und deswegen bete ich, dass wir als Gemeinde, jeder Einzelne von uns, bei dem Wort bleiben, das wir gelernt haben und das uns zur Gewissheit geworden ist. Ich bete, dass wir das Evangelium, das in diesem Buch enthalten ist, zum Zentrum unseres Lebens machen. Und dass wir dadurch immer mehr zu Menschen Gottes werden, die Gott mit ihrem Leben Ehre machen. Ich bete, dass wir uns nicht um uns selbst kreisen oder immer nur mit dem Zeigefinger auf andere zeigen, sondern dass wir anderen davon weitererzählen, sie zur Buße aufrufen und sie ermutigen, diesen Weg mit uns zu gehen. Amen.